Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Heute haben wir zu Gast bei uns Dr. Sidiri. Herzlich willkommen, Schweib.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut auf den Termin.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen bei uns zu Gast, um so ein bisschen das Spektrum abzubilden, wie das Kollegium hier in Hamburg arbeitet. Du warst ja in den letzten Wochen sehr präsent in den Medien, weil du eine ganz besondere Arbeit machst, nämlich du versorgst im Osten von Hamburg, da wo man öfter in der Zeitung liest, dass die Versorgung auch knapp ist, hausärztlich. Aber vielleicht fangen wir erst mal vorne an und vielleicht kannst du zu Beginn ein paar Worte zu deinem Werdegang sagen. Du bist, wenn ich das verraten darf, 38 Jahre alt.
Richtig. Also ich bin hier zur Schule gegangen. Ich bin nicht in Deutschland geboren, aber bin halt als kleines Kind halt hergekommen, habe halt die Schule hier genossen, auch das Studium. Dann als Assistenzarzt im Krankenhaus Wandsbek in der inneren Medizin habe ich da angefangen gehabt, da meinen Werdegang gehabt und auch dann den Facharzt für allgemeine Innere, also ohne spezielle Weiterbildung, Spezifikation halt absolviert. Aber auch so schon früh den Gedanken gefasst, man will gerne irgendwann mal in die Niederlassung. Ne? Also nicht nur im Krankenhaus zu bleiben, weil man hat ja dann Bekanntenkreis, Freundeskreis dann schon niedergelassen oder Leute im Krankenhaus. Und dann war so der Grundgedanke, okay, irgendwann mal eine eigene Praxis zu haben, das wäre doch mal was Schönes.
Hast du, wenn ich fragen darf, deine Weiterbildung auch weitgehend im ambulanten Sektor absolviert oder teils
nur im Krankenhaus? Ich hatte gar keine Berührungspunkte mit Praxis, um ehrlich zu sein.
Okay.
So, ich wusste gar nicht, auf was lasse ich mich da ein oder auch nicht. Wenn ich, es hieß erstmal so, komm mal her, sei der gute Arzt, der du bist. Ich kümmere mich um das Bürokratische
ja.
Und zusammen machen wir ein geiles Ding.
Hast du sozusagen ambulant als Angestellter angefangen?
Genau.
Weil es auch gerade viele vom Konstrukt her interessiert. Das war ein ärztlich geführtes MVZ?
Richtig, da, zu dem Zeitpunkt noch kein MVZ. Also die Horner Praxis,
ja.
Die ich jetzt auch sozusagen betreibe als Inhaber mit meinem Partner Dr. Baha, war auch einer der ersten Praxen, die überhaupt dann in Mir Medis entstanden sind. So, ne? Und dann halt, man geht halt hin, so und da, was ich vorher nicht so wusste, aber anscheinend gab es Riesenkonflikte mit den Ärzten. Also angestellte Ärzte haben manchmal einen eigenen Kopf und irgendwie hat das da nicht funktioniert, weil die ersten Patienten, die ich betreut habe, war der erste Satz schon wieder ein neuer Arzt, wo ich mir denke, ja, guten Morgen. Aber es hat einfach, glaube ich, so eine Leiterposition gefehlt gehabt in der Praxis.
Ja? Okay. Wie ist denn sonst sozusagen von der Konstruktion damals gewesen? Ich bin ja in einer Generation aufgewachsen, in der, wenn man sagt, allgemeinmedizinischer Hausarzt und Hausärztin. Ich habe immer einen Ansprechpartner gehabt früher als Jugendlicher und dann später als Erwachsener. Das ist ja eine andere Tradition und das ist eine andere Arbeitsweise. Wie war das denn für euch? Gab es auch die Möglichkeit, dass man grundsätzlich als Bezugsperson für Patienten oder Patientengruppen zur Verfügung steht? Oder ist es dann sozusagen in einer größeren Konstruktion so, dass wer gerade da ist, die Patienten sind, die gerade einen Termin haben?
Also teilweise war das so. Na, also man ist halt hin, also es war halt ein bisschen chaotisch. Es gab halt sehr erfahrene Kollegen, die ja auch da mitgearbeitet haben. Ich war ja nicht der einzige Arzt. Also als ich hingegangen bin, waren da, glaube ich, 3 oder 4 Ärzte.
Warst du dann überrascht, auch was den Umfang von bürokratischen Dingen betrifft?
Also wenn ein gewisses Interesse da ist, es gibt gute Regelwerke, man kann alles nachlesen. So, ne? Und man muss auch da fair sagen, die Hausarztpraxis ist keine zwingende Notfallmedizin. Da kommt keine überraschenden Fälle jetzt rein, sondern die Routine ist dann schon das Gleiche. Ne? Aber es ist schon eine Fülle, also Abrechnung. Im Krankenhaus hat man ja nie damit zu tun. DRG-Manager oder wie die alle heißen, haben sich ja darum gekümmert. Aber jetzt musste man selber daran. Und das war für den Start auf jeden Fall schwierig.
Wie ist es so? Du hast gesagt, du hast keine konkrete Idee zwar gehabt, wie das Leben ist im ambulanten Sektor, aber du hast ja sicherlich eine Idee von der Patientenversorgung. Musstest du umdenken? Ist das ein anderes Praktizieren, als du es vorher gewohnt warst?
Vorher war so, man hat halt gewisse Werkzeuge, die man hat. Ne? Also wenn was ist, man hat die Diagnose im Kopf, okay, ich nehme mal ein Labor, ich mache mal ein Röntgenbild, mach mal das. Jetzt guckt man an, okay, ich nehme ein Labor, wie geht's weiter? Röntgen, nee, muss ich überweisen. Labor morgen erst. man muss mehr Arzt sein tatsächlich. Also wieder auf seine Handwerkskunstzone abhorchen, Anamnese führen, da wieder mehr zurückgreifen als im Krankenhaus. Man hat den Patienten nicht gesehen, machen wir schon mal das, machen wir das, das, das und dann gehe ich erst hin zum Beispiel. Ne? Das ist schon definitiv ein anderes Arbeiten.
So, und dann bist du sozusagen als Angestellter dort eingestiegen in der Praxis.
Genau. Und dann ging es mit Horn gut. Da gab es auch ein paar Arztwechsel. Die ein oder anderen Kollegen sind dann gegangen und gekommen. Das ist beim Angestelltenverhältnis ja häufig so. Und dann ging es halt los, dass dann halt dann das MVZ dann auch gegründet wurde und dann halt die Praxen halt zugenommen haben. Ne? Man hat halt dann einen anderen Standort eröffnet. So am Anfang war ich in diesen anderen Praxen gar nicht so involviert, sondern nur in Horn, bis dann ich dann auch so, auch da sogar reingewachsen bin, so in die ärztliche Leiterrolle.
Wie war es denn aus deiner Sicht jetzt als ärztlicher Leiter? Was hat dir gerade in der Zeit gefehlt, wo du sagst, es hat dann angefangen, schwierig zu werden und die ersten Themen kamen auf, auch öffentlich? Denkst du, dass die äußeren Umstände auch bei solchen Krisen eine Rolle spielen?
Ich glaube, das Hauptthema, das Hauptproblem bei uns war halt die fehlende Transparenz in vielen Bereichen so halt. Ne? Also
auch nach innen?
Ja, auch nach innen. Zum Beispiel, also klar, also das größte Thema ist einfach die Wirtschaftlichkeit.
Ja. Ne?
Also keiner von uns hatte Einblicke daran, was ja auch nicht schlimm ist, weil das war ja auch genau das Thema, wieso muss ich denn in die Buchhaltung reingucken oder jemand anderes. Ne? Aber es war halt ein Vertrauen darauf, dass es halt klappt, ne? Weil wir halt mehr als 100% gegeben haben. Ne, gerade so, ich saß wirklich am Wochenende oder so, habe überlegt gehabt, okay, wie kann ich Abläufe besser strukturieren, ne, oder Fortbildung, Schulung machen. Wir haben halt, Mundsburg Tower war dann später die Zentrale, ne, schöne Aussicht, schön große Plattform und wir hatten da regelmäßig Art Schulungen gehabt, ne, wo wir uns getroffen haben, über Themen gesprochen haben, gerade in erster Linie für die Pflegeheimversorgung, aber auch halt für die Praxen. Jetzt, dass halt da Abzüge sind, Inflation, dann kam Corona und so weiter und es gab ja nie einen Ausgleich für die Haushalte. Ne? Trotzdem war für uns so, okay, uns trifft das natürlich genauso, aber wie schaffen wir gemeinsam halt alle an einem Strang zu ziehen? Wer braucht wo Hilfe? Wie kann man entlasten? Oder wem fehlt denn das gewisse, also Abrechnungsmodalität in erster Linie? Ja, wie kann man da helfen? Ne? Und da saß ich halt häufig dran und habe dann auch Schulungen gegeben.
Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu der Heimversorgung. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, aus unterschiedlichen Gründen. Wir kennen es aus der stationären Situation, dass oft der Eindruck da ist, die Pflege sagt, die Ärzte sind nicht immer greifbar, wenn man sie braucht, weil entweder einer im OP ist, einer ist in der Notaufnahme und so weiter. Bei den Heimen ist es ja eine ähnliche Situation, weil ja nicht immer ein Arzt vor Ort ist und da muss man auf die Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Wie hast du da die Arbeit erlebt und wie würdest du es so für Leute beschreiben, die noch nie was damit zu tun hatten?
Es gibt einmal den 80-jährigen Patient, der kommt zu dir in die Praxis, kriegt die beste Leitlinientherapie, die man halt theoretisch hat, so wie man das im Krankenhaus kennt. Dann gibt es den 80-jährigen Patienten im Pflegeheim, der froh ist, dass überhaupt jemand kommt, sage ich mal so, und dann halt mal nur ein bisschen was aufschreibt. Aber diese Leitlinie, die eigentlich für alle ja gelten soll, dann komplett fern war. Und das war so ein Gedankengut oder so ein Gedankengang von mir zu sagen, so, das muss irgendwie anders sein. Irgendwie müssen wir schaffen, dass durch eine regelmäßige Versorgung oder Ähnliches halt genau das halt optimiert wird, ne? Dass man dann auch die Zeit hat. Und das war halt wirklich eine große Stärke, dann halt auch vom Mehr-Medis-Konzern oder später dieser eigene Bereich Geriatrikum zu sagen, der normale Hausarzt kann das gar nicht gewährleisten. Wie soll er die laufende Praxis machen und zusätzlich noch die Heime optimal versorgen? Der wird gut versorgt, die Heime so nebenbei. Und deshalb war ja auch die Zentrale oder dieses Konstrukt Geriatrikum, was dann geschaffen wurde, dahingehend, einzigartig kann man natürlich überlegen, das aber für uns einzigartig oder für das Umfeld zu sagen, wir brauchen Ärzte, die in der Praxis sind, aber die müssen so weit entlastet werden durch Zeit oder auch Ähnliches, dass die auch in den Heimen halt viel Zeit haben. Ne? Und das kannst du halt nicht als Einzelarzt, das ist ja klar. Weil wenn ich die Praxis verlasse oder zumache und ins Heim gehe, irgendwo fehlt was. Aber wenn man sagt, so, okay, du arbeitest in der Praxis weiter und du gehst dann ins Heim, dann schafft man halt die Zeit dafür, auch mit den MFAs oder den Mitarbeitern. Ne?
Nochmal auf dieses Thema der individualisierten Medizin nochmal zurückzukommen, in diesem Kontext, ist es bei solchen, ich sag mal, ausgedehnten Versorgungskonstrukten denn überhaupt möglich zu sagen, dass zum Beispiel es ist eine bestimmte Gruppe an Ärztinnen und Ärzten, die zum Beispiel für Heim A und B zuständig sind, um so ein bisschen zu gewährleisten, dass man auch Kontinuität hat im Verständnis von den einzelnen Patientinnen und Patienten und nicht, dass man dann dasteht und sagt, kann ich nicht einordnen, weil ich den Patienten nicht sehr gut kenne.
Das ist genauso wie der Praxispatient. Also yeah. Du musst dir das nur in anderer Form halt vorstellen. Okay. Der Praxispatient, der kommt, klar, wenn ich sage, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Schulterschmerzen, yeah. Dann hast du ein Schema F, dann weißt du ganz genau, du fragst, behandelst und fertig. Mhm. Aber auch ein Heimpatient bedarf einfach auch anderer Hilfe. Ne? Okay. Weil da ist nicht mehr dieses so, okay, ich habe gerade gesprochen, Leitlinientherapie. Man muss auch vorsichtig sein. Also man kann auch nicht zu viel erwarten von einem Patienten, der vielleicht auch am Ende seines Lebens irgendwo angekommen ist und dann die letzten Jahre im Pflegeheim verbringt. Mhm. Ne? Es muss ja auch angepasst für den Patienten sein. Aber genau das ist ja dann umso wichtiger, dass ich diesen Patienten ja auch kenne. Wieso kriegt er Medikament A und nicht B, weil B besser ist? Ja, weil A vielleicht für ihn, er will das, die Familie oder er verträgt das nicht. Und die Devise bei uns war schon so, das war in den Anfangsphasen so, gleiches Heim, gleicher Arzt. Vertretung ja, weil das war auch halt teilweise ein Problem, wenn halt ein Arzt in Urlaub geht, was ja passiert, bricht dann teilweise die Vertretung ab. Aber unser Konzept war so, es gibt keinen Abbruch der Versorgung, es wird immer ein Vertretungsarzt kommen, der dann für die Woche, was dann ja auch nicht schlimm ist, oder zwei Wochen, dann die Unterstützung ist. Aber es ist eigentlich für mich zwingend notwendig, dass ein Arzt regelmäßig die gleichen Leute sieht.
Wenn du so erzählst, hört sich das gesamte Konzept ja völlig plausibel und nachvollziehbar an. Und da würde man von außen denken, das müsste doch einwandfrei funktionieren. Woran hat es denn letzten Endes gehapert?
Das sind so die Fragen, die wir uns alle irgendwie stellen. Naja, also wir wissen es nicht. Also ist klar, als Startup oder man kann sich ja vorstellen, neue Praxis, neue Praxis, neue Praxis, das kommt ja nicht von irgendwo her. Es sind Mittel, Finanzierung und die tätig gemacht werden mussten, damit das überhaupt funktioniert. Na, dass da jetzt von Anfang an dann vielleicht so das große Geld nicht da ist, ist ja logisch. Ne? Aber dann kamen halt dann genau die Themen, ja, es sieht nicht so gut aus, aber klar, das kommt noch, das kommt noch.
Das heißt, auch da fehlt es an Kommunikation euch gegenüber.
Selbstverständlich. Na, also es war schon so kommuniziert, so halt, ne, so wir warten drauf oder es kommt dann. Aber dann, als es dann natürlich losging, dann mit den Gehältern, dann war so, okay, na, dann kamen die Gehälter später. Und was das größte Problem
konkret war, zu sagen, ihr habt weitergearbeitet, aber eure Arbeit wurde nicht bezahlt, um es mal auf den Platz zu formulieren.
Das ist so am Ende beim Super-GAU, sage ich mal, so war es dann wirklich so, dass wir ein, zwei Monate ohne Gehalt gearbeitet haben. Also ich als enger Freund oder für mich war es vielleicht anders zu bewerten, als dann aber auch die Mitarbeiter. Aber da, deshalb bin ich auch so stolz auf unser Team in der Horner Praxis, die waren dann trotzdem da. Ne? Die haben gesagt, okay, wir wissen, weil als dann die Presse kam, das war für uns alle so, okay, das wussten wir nicht, weil das war dann neu. Weil dann kamen wir erst überhaupt auch in die Option, ins Gespräch, was zu übernehmen im Endeffekt, ne? Und ich glaube, dann haben auch vielleicht die Damen bei uns halt dann gesehen oder auch die Ärztin, okay, da wird vielleicht hier was sich verändern. Ne? Also wir sind ja ein gutes Team und wir wollen fürs Team halt kämpfen. Und vor allem auch für die Patienten. Ne? Weil ich weiß gar nicht, wie viele Patienten aus anderen Praxen zu uns gekommen sind, wirklich mit dem Problem, ich habe meine Medikamente nicht, die nehmen uns alle nicht mehr auf und die Versorgung ist einfach abgebrochen. Ne? Und wir reden halt nicht von irgendwelchen leichten Tabletten, sondern wirklich Tabletten, wo du weißt, das kann auch vielleicht sogar zum Tode führen, wenn man die nicht sofort oder zeitnah den Patienten wiedergibt.
Jetzt vielleicht mal eine übergeordnete Frage da in dem Kontext. Es gibt ja sehr oft sehr kritische Diskussionen, wenn es um das Thema MVZs im Allgemeinen geht. Und einer der Vorwürfe ist ja regelmäßig, gerade wenn es von Investoren kommt, dass es da gar kein Interesse gibt, eine gute Versorgung zu machen. Da geht es vielmehr um die Frage des Geldes. Jetzt sprechen wir über eine ärztlich geführte Konstruktion, in der es auch nicht so gut gelaufen ist. Das ist ja immer ein Argument für die Gegenseite zu sagen, eigentlich müsste man die Ärzte, wie du sagst, nur ärztlich arbeiten lassen. Ja. Die sollten gar keine Praxen führen. Was würdest du jetzt der das selbst jetzt betreibt, auf sowas antworten in so einer Situation?
Ja, gut, also ich sag mal so, die Frage stellt sich ja eher, wenn ein Investor kommt, er will halt natürlich wirtschaftlich und denkt ans Geld. Das kann auch ein Arzt genau das Gleiche. Es muss ja nicht daran gescheitert sein. Ne? Aber das ist genau so ein Punkt. Ne? Angestelltenverhältnis finde ich halt ultra schwer, gerade wenn du an einem Standort nicht die Person hast, die wie ich zum Beispiel eine Leiterposition übernimmt. Ne? Weil die Motivation fehlt dann vielleicht auch irgendwann mal mit der Zeit. Man kriegt von oben immer nur Druck, 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 aber das funktioniert nicht in Haushaltspraxen.
Ja, ich glaube, also Identifikation.
Ja, ja. Mhm, und dieses Konstrukt MVZ, muss man sagen, ist eher wirklich negativ zu bewerten in der Hinsicht, weil es halt negativ benutzt wird. Halt, ne? Es ist halt für die Großinvestoren, für Leute gedacht, die halt einfach wirtschaftlich wachsen wollen. Ne? Weil du kannst nicht, weil wie kann ich 5 Praxen betreiben und ich will ja da die Patienten betreuen. Ich mache das ja nur, um größer zu werden. Ne? Man kann das gut aufbringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das MVZ nutzt für diese Heimversorgung. Weil das ist ja, also dieses Konzept mit den, die Vernetzung der Fachärzte mit den Hausärzten auf kurzen Dienstweg. Da ist ein Patient, der dieses Problem da im Silo und datensicheren Messenger, sag mal, kannst du dir den Befund angucken, sofort eine Reaktion. Das war natürlich optimal. Ne? Aber jetzt so ärztlich geführt oder nicht ärztlich geführt, wenn das Interesse Geld ist, geht es in die gleiche Hose.
Wenn du sozusagen jetzt Politikberater wärst, was würdest du sagen, wie sollte denn MVZ beim Konstrukt geregelt sein, damit es nicht zu diesen Ausuferungen kommt, wie du sagst, dass man eher konzentriert ist, es darauf immer weiter auszudehnen und auszubauen?
Ich glaube, es müsste ein Limit geben, an wie viele Praxen man rankommen darf. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, ne, irgendwann mal, es ist ja nicht verboten, wirtschaftlich sich zu erweitern, irgendwie mehr Geld zu verdienen auf gut Deutsch. Ne? Aber dann kann ich nicht sagen, ich mache 10 Praxen auf oder ich kann in ganz Deutschland Praxen aufmachen, dann hat das System ja schon versagt. Ja. Ne? Oder noch schlimmer, wenn Großkonzerne, wenn halt Krankenhäuser MVZ betreiben. Das hat ja schon direkt einen negativen Beigeschmack. Ne? Die machen es, weil die halt die Patienten sich schieben. Muss es ja gar nicht. Ne? Also es kann ja auch gut genutzt werden, dass im Krankenhaus eine Praxis ist. Was gibt es besser? Dann fängt man halt die Akutpatienten ab, die vielleicht die Notaufnahme, sag ich mal, zu bombardieren. Ne? Es ist immer eine Frage so, wer macht das? Ja, ne? Und aus welcher und aus Intention? Motivation, ne? Ja. Wenn man da vorher Filtersysteme einbaut, wo man das trennen kann. Aber ich glaube einfach, das eine MVZ hat 20 Praxen, da weißt du schon, das wird nicht funktionieren.
Aber jetzt war es dann irgendwie so weit, dass es in diesem Dickicht schwierig war, mit der Praxis weiterzumachen oder mit dem MVZ weiterzumachen. Vielleicht eine kurze Frage, bevor wir über den weiteren Fortgang sprechen. Wie hat die Krisenzeit sich ausgewirkt auf die Patienten? Haben die euch darauf angesprochen? War das für sie spürbar, dass das irgendwie ruckelt?
Also bei einigen, glaube ich, ist das gar nicht. Also das ist an die vorbei, weil ich habe versucht oder wir haben versucht, wirklich einfach weiterzumachen.
Ja, weiterzumachen.
Genau, dass die Patienten sollen einfach nichts merken. Ne? Über den ganzen bürokratischen Stress, den ich hatte mit der Einzelpraxis, dann die Anträge, das haben die alle ja gar nicht mitbekommen. Ne? Aber, und das haben wir auch, glaube ich, geschafft. Einige Patienten sind sogar gegangen, dass die gekommen sind, ihr habt ja auf, wir haben ja auch. Frag uns doch, ob wir zu haben. Ne? Die haben bewusst gewechselt, weil die dachten, wir haben auch zu.
Okay.
Ne? War natürlich nur ein paar Leute. Aber die haben uns darauf angesprochen, wegen der Presse halt. Ne? Und teilweise wahrscheinlich auch im Forum, weil die sich untereinander ausgetauscht haben, weil das Patient aus anderen Praxen war. Ne? Weil die halt einfach geschlossen hatten.
Wie kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Ruder und mach weiter?
Ja, ich meine, ich war jetzt an dem Standort ja jetzt schon knapp 4 Jahre dann. Ne? Man hat sich was aufgebaut und ich bin auch der Meinung, wir haben das auch wirtschaftlich auch gut aufgebaut gehabt, wo man sagen kann, so, wo ist das, wieso
den
ist es
Standort
dazu gekommen?
Enorm.
Genau, wieso ist es dazu gekommen? Weil es lief doch gut für uns alle. Ne? Und es wäre halt schade, weil klar, man hatte so Gedanken gehabt, wenn das nicht klappt, wohin dann? Es hätte ja auch so sein können, ne, dass dann ich gar nicht die Option hätte oder wir die Option, die Praxis zu übernehmen. Na, dann müsste man ja sich eine Lösung finden. Aber wir hatten gedacht, okay, so eine Chance kriegt man vielleicht nicht zweimal oder vor allem das, was man investiert hat, will man ja auch nicht vergeudet sehen. Die Patienten, die man über die Jahre kennengelernt hat, teilweise ganze Familien, Kind, Mutter und Großvater, es wäre halt schade gewesen, das alles dann, sag ich mal, dahin gehen zu lassen. Deshalb dachte man, okay, komm, wir versuchen es. Und Gott sei Dank hat es auch geklappt jetzt.
Ein Thema hat uns ja in der Phase begleitet, weil viele Patienten, die entweder den Standort gewechselt hatten oder zumindest das überlegt haben, Schwierigkeiten hatten, an ihre Unterlagen ranzukommen. Und in der Phase sind wir sehr häufig kontaktiert worden in der Kammer mit der Frage, wie komme ich denn an die Unterlagen ran? Und das wäre auch so eine der Fragen, die immer in der Presse kursierte. Was war denn da der Hintergrund?
Ja, also du musst dir das so vorstellen, die Unterlagen, die Daten liegen ja auf irgendwelchen IT-Strukturen, auf Servern, auf lokalen Rechnern, wie du es halt haben willst. Ne? Das ist in dem Moment halt in der Praxis, ist die Praxis zu. Wie willst du da hinkommen? Na, das ist ja schon mal das erste Problem. Bei uns ist aktuell ein großes Problem, dass durch, sag ich mal, zivilrechtliche Probleme mit dem alten IT-Unternehmen und Miamedes, wir irgendwie die Probleme hatten mit der Datenkonvertierung. Na, irgendwann mal war der Server
rein
down.
Rein technisch?
Jein, also zu Beginn wäre es möglich gewesen. Später hat das IT-Unternehmen den Server abgeschaltet, weil die nicht bezahlt wurden auf gut Deutsch. Na? Und dann gab es halt keine Möglichkeiten, da ranzukommen. Na? Und ich habe auch, und was ich halt erschreckend fand, auch als dritte Person, weil die fordern das ja bei mir auch berechtigterweise an, so wo sind die Daten? Na?
Ja.
Ich habe Datenschutzbeauftragten und Co. geschrieben, Hilfe kriegst du da keine. Na, weil es sind ja nicht meine Daten, das sind ja die Daten der Patienten, die müssen den Antrag stellen. Aber eine Lösung zu finden, wie kommen wir alle daran, gab es ja nicht, weil Miamedes gab es ja nicht mehr.
Weil für mich ist es ja irrwitzig, wie du zu Recht sagst, das sind ja eigentlich Patientendaten. Und weil das Unternehmen mit einer dritten Person einen Finanzkonflikt hat, kommen die Patienten an ihre Daten nicht ran. Ich sag mal, vor 20 Jahren hätte man gesagt, Papierakte aus dem Keller, die hole ich einfach mal und eine MFA kann irgendwie abgestellt werden dafür, die nächsten Tage sozusagen zu sortieren und das den Leuten auszuhändigen. Und jetzt haben wir im digitalen Zeitalter, das wir ja alle, mich eingeschlossen, herbeigesehnt haben, das Problem, dass es dann zu solchen Situationen kommt. Jetzt frage ich eigentlich, habt ihr dann euch erkundigt, wie die Haftungssituation für den Betreibenden des Servers ist, weil der hat plötzlich Daten, die ihm nicht gehören und rückt sie nicht raus, weil er sagt, ich habe irgendwie einen Rechtsstreit mit irgendeinem Unternehmen.
Also es ist für uns halt schwierig zu gucken. Also wir haben natürlich einen Anwalt eingeschaltet. Das ist auch in Gesprächen, aber unbefriedigend, sage ich mal, zu beenden, weil jetzt ist der Server down. So, man kommt nicht mehr ran. So einen zu aktivieren sind immens hohe Kosten und entweder zahlen wir diese hohen Kosten, die wir nicht tragen können, oder die Daten sind weg. Das ist aktueller Stand, das kann man so einmal leider sagen. Ne? Was ich hier aber, um das Ganze zu entschärfen, dem Patienten oder jeglichen Patienten raten kann, ist, ein Hausarzt braucht nicht so viel. Ein Hausarzt braucht einen Medikationsplan, ein Hausarzt braucht, wenn es geht, einen Krankenhausbericht, weil da stehen schon die wichtigsten
Diagnosen,
Diagnosen da. Und wenn man selber genau weiß, in der Facharztpraxis bin ich in Betreuung, da kann man im Zweifel aus der Praxis sich dann noch einen Befund holen. Das kann schon 90% der Behandlung darstellen. Also jetzt zu hoffen, dass die Daten irgendwie gefunden werden oder transferiert werden, weil so, du weißt ja selber, ein Laborbericht vor 10 Jahren, das interessiert doch keinen jetzt. So, ne? Es sei denn, ich brauche das jetzt sofort. Aber es geht ja darum, dass diese Patienten jetzt durch einen neuen Hausarzt betreut werden. Ne? Und da drauf zu hoffen, dass die Daten jetzt irgendwie gewonnen werden, da können wir auch genauso lange arbeiten. Wir sagen genau das den Patienten, was haben sie noch zu Hause, bringen sie es. Und die EPA kam leider ein bisschen zu spät.
Ja.
Weil vieles jetzt tatsächlich schon auf den Karten drauf ist, so von den Fachärzten, radiologische Berichte zum Beispiel sind sehr häufig drauf. Ist ja auch ein eigenes Thema für sich, aber das wäre natürlich perfekt. Da ist dann so die wichtigsten Sachen, was ich meinte, Mediplan, Krankenhausbericht, sind dann schon drauf. Und dann kann man da ja wenigstens der Medikationsplan, da kann man ja schon mal weiterarbeiten.
Für mich ein politisch spannendes Thema, inwieweit sind die externen Firmen in der Pflicht, die Daten dann aufzubewahren?
Definitiv.
Ungeachtet solcher Konflikte. Wie kam dann sozusagen die letzte Entscheidung zu sagen, ich mache das, nicht ich bleibe da und hoffentlich macht das jemand weiter, sondern ich übernehme den Laden?
Ja, ist eine schwierige Frage, weil es war halt so, es war jetzt nicht so, willst du oder will er, sondern halt, so, wir stehen jetzt vor diesem Problem.
Wie lösen wir das?
Wie lösen wir das? So, ne? Und natürlich ist es nahegelegen zu sagen, die Leute, die schon da waren, machen dann weiter. Ne? Aber ich glaube, die Podcast-Folge ist zu kurz zu erklären, wie der Werdegang war. Und es ist schon, also ich habe halt einfach nur gelernt, jetzt leider aus der Tatsache, Niederlassung oder diese ganze Bürokratie ist ein Riesenproblem gewesen. Ne? Also auch in den anderen Praxen, das hat man ja mitbekommen, so, weil so die Sitze, so, man kann die nicht so, also auch für die anderen Praxen, man kommt nicht so schnell an die Sitze ran. Ne? Also ich habe 6 Monate oder wir haben 6 Monate für gekämpft, um die Sitze zu bekommen. Ne? In der Zeit kann ja 10-mal was passiert sein.
Ne? Ja, das hören wir relativ oft, dass immer noch dieses Vergabeverfahren eine große Hürde, genau, darstellt.
Und auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, das war einfach dieses, du hast jetzt eine Chance. Mhm. Ne? Du hast was gemacht, du hast was aufgebaut, willst du einfach weitermachen oder willst du von null anfangen? Und da ist die Entscheidung wahrscheinlich einfacher gewesen, zu sagen, nee, man bleibt dabei.
Ihr bildet ja auch weiter.
Genau.
Habt ihr, ich sag mal, aus der Notwendigkeit heraus euch entschieden, auch jüngere Leute bei euch arbeiten zu lassen? Sozusagen, man packt mit an und unterstützt? Oder gibt es andere Gründe, warum man junge Leute
also ich glaube, bei sich einstellt? Für mich persönlich, und da muss ich an der Stelle auch meinen Assistenzarzt sehr loben, hat mir natürlich sehr geholfen in der Zeit jetzt auch, ne? Aber für mich persönlich war schon immer so, das kennst du aus dem UKE wahrscheinlich so, die Lehre, die irgendwo einige verpflichten und einige aus Interesse machen. Ich hatte schon immer Lust auf so solche Sachen, ne? Also so Wissen weiterzugeben, zusammenzuarbeiten. Und da ist natürlich so eine Assistentschaft halt auch toll, so halt, ne? Man spricht sich ab und kann dann halt das Erfahrene halt weitergeben. Also ich denke mal auch klar, so als jetzt als Praxisbetreiber ist es halt für viele Praxen halt auch Überleben irgendwo. Ne? Es ist keine billige Kraft, aber eine unterstützende, weil man einfach auch nicht das Geld hat, einen vollen Arzt zu bezahlen. Ne? Das machen einige, aber für mich persönlich war das so eher der kleine Aspekt, an der, sondern ich hatte einfach, glaube ich, einfach Bock auf diese leere Geschichte einfach.
Ja. Und Zukunftspläne für die Praxis oder für...
Jetzt auf die kurze Zeit kein MVZ kriegen. Nein, also wir wollen halt das, was wir gemacht haben und deswegen auch, also Dr. Baha und ich, er ist ja mein Partner, ja. Ja, und er war ja auch von eigentlich Tag 1 mir Mädels dabei, vielleicht nicht an einen Stelle, weil er ist der Chirurg, er musste den Allgemeinarzt erstmal machen, deshalb musste er die Station dann durchlaufen, aber ich schätze ihn als Partner, weil ich auch weiß, das ist so einer, der arbeitet. Ne? Der ist ein sehr guter Arzt und ist halt, wenn man irgendwie Not am Mann ist, ist er immer da und deshalb auch die Partnerschaft, die BAG, die jetzt wir gründen. Und klar, will man sich irgendwann mal...
Berufsausübungsgemeinschaft, für die, die es nicht kennen.
Gemeinschaftspraxis im anderen Wort, genau. Ne? Also als Partner, dass wir zusammen die Praxis führen und klar, irgendwann mal größer werden, aber Ziel ist es erstmal eine Stabilität zu bekommen, die Heimversorgung, die wir halt aufgebaut haben, halt wieder voranzutreiben. Also ich bin ja noch in den gleichen Heim, aber dieses Konzept einfach von null wieder zu starten oder halt so ein kleines Ding eher draus zu machen. Also eigentlich unsere tägliche Routine weitermachen.
Vielleicht zum Schluss, wenn du als Mitglied unserer Kammer in den ganzen Kontakten, die du jetzt mit der Selbstverwaltung hattest im Rahmen der Unternehmensgründung sozusagen, wenn du einen Wunsch hättest, wie die Kammer dich unterstützen kann, was für eine Rolle die Kammer für einen selbstständigen Kollegen spielt, was würdest du sagen? Ja, ist auch da, kümmert sich um die Weiterbildung oder?
Also ich glaube, das größte Hindernis am Anfang in solchen Sachen ist der bürokratische Aspekt der Kassenärztlichen Vereinigung. Ne? Also ich muss sagen, die...
Gut, dass es nicht wir sind.
Also auch gar nicht negativ gesagt, sondern es sind halt einfach Regeln so halt. Ne? Es ist halt ein Antrag nach dem anderen Antrag. Es ist überschaubar, aber man darf ja auch nicht vergessen, das muss man neben der Praxis halt machen. Das ist ja nicht so... Also man muss es auch anders betrachten. Ich kam so von heute auf morgen selbstständig und jetzt mach mal. So, ne, und dann fängt es ja schon damit an, du musst halt eine neue Praxiskarte, diese SMCB, damit du überhaupt die Karten lesen kannst. Organisier das mal von heute auf morgen. Ne? Da musst du Rezepte bestellen, da musst du das bestellen. Das ist halt so in sich, jeder einzelne Aspekt hat irgendwie so eine Hürde mit Wartezeit. So, ne? Der Normalfall ist ja, man nimmt Zeit über ein Jahr, 1,5 Jahre, geht dann in die Niederlassung, man hat Zeit. So. Ich glaube, das war einfach speziell für mich einfach so, wenn es dann aus der Not kommt, dann hast du viele Hürden. Aber aus der Ärztekammer, ihr macht euren Job gut, ich wüsste da nicht viel.
Sehr gut. Aber vielleicht wäre es sowas grundsätzlich zu überlegen, für eine Praxisgründung auch so praktische Hilfe zu leisten, wie man was organisiert und wann man das macht, gerade wenn Leute nicht so wie du vorher in einem Betrieb drin waren oder eine geschäftsführende Funktion hatten. Ich habe keine Ahnung davon, wie sowas funktionieren würde, wenn ich das jetzt anfangen
Nee, ist richtig.
wollte.
Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Man lebt sich eher rein und aus Fehlern lernt man, aber muss man die Fehler denn machen, ist die halt die Frage, ne? Aber man muss sich heutzutage auch wirklich gut überlegen, ob man sich niederlässt, ne? Weil zu sagen, so ich gehe in die Praxis, ist weniger Stress. Ich glaube, als Assistenzarzt hatte ich weniger Stress als jetzt.
Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es mit der Selbstständigkeit nochmal eine Nummer anders ist, als wenn man nach Feierabend auch mal die Gedanken an der Garderobe abgeben kann und dann weitergeben kann. Das stimmt. Ja, ich danke dir, dass du so offen mit uns gesprochen hast, über die Praxis. Ich wünsche erstmal viel Erfolg und alles Gute, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Grüß mir ganz lieb deinen Partner.
Ja, mache ich
Und
gerne.
schön, dass du dabei warst.
Ja,
Auf
und
bald und vielen Dank für das Zuschauen und Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.